Grüße miteinander und herzlich willkommen. Wir diskutieren drei kontroverse Themen mit drei interessanten Gästen. Bei mir sind Céline Wittmer, sie ist Nationalrätin SP Kanton Zürich. Der Roland Büchel ist bei uns, Nationalrat SVP Kanton St. Gallen. Und der Marco Somm, Verleger und Chefredakteur vom Nebelspalter. Stecken Medien in einer Vertrauenskrise? Nach dem Nein zum Mediengesetz steht eine Art Halbierungsinitiative. Zur SRG im Raum ist der SRG jetzt gross. Das ist unser erstes Thema. Dann nochmal Abstimmungen vom Wochenende. Gerade dreimal hat das Volk, Bundesrat und Parlament desavouiert, haben Regierung und Volksvertreter den Draht zu der Bevölkerung verloren. Und als drittes, die FDP ist jetzt auch ein bisschen für neue Atomkraftwerke. Die SVP fordert einen Stromgeneral. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat bis jetzt kein überzeugendes Rezept gegen den Strommangel. Wer führt uns aus der Krise? Ja, ein Nein zum Mediengesetz. Am Wochenende ein neuer Angriff, obwohl er noch nicht so klar ausformuliert ist, aber ist geplant auf das SRG. Was machen die Medien falsch, Roland Büchel?
Ja, vieles. Vieles. Also, die Medien versuchen, sich am Staat anzulehnen. Nicht nur die, die es eigentlich sind, per Definition, SRF, sondern auch andere, die jetzt nach Subventionen gelächzert haben, alles dafür tun. Und eine weitere Branche, die sagt, wir wollen von Subventionen leben und nicht im wirtschaftlichen Kampf bestehen, ist natürlich eine schlechte Voraussetzung, um jetzt weitermachen, zu sagen, wir sind da, wir sind Gralshüter von der Freiheit, von der Meinungsfreiheit in dem Land.
Also der Fehler ist, dass die Medien glauben, sie hängen nicht am freien Markt bestehen, meinst du?
Leider, ja, leider haben viele, sie glauben es nicht nur, sie bestätigen es ja auch, indem sie mehr Stutz wollen, immer wieder, indem sie sagen, ja, wir können nicht nur überleben, wir müssen Strukturen erhalten, wie wir im St. Galler Rindl, wo ich herkomme, weitergemacht hätte mit der Textil, mit der Stickerei, dann wären wir jetzt ein armes Haus.
Mhm.
Von der Schweiz ist immer das Gegenteil, oder?
Die Frage ist, ob man das vergleichen kann, weil es gibt viele, die immer sagen, es ist eine Industrie. Sind ein anderer Fall, oder? Aber interessanterweise, ja. Gerade in diesen Randgebieten, wie Kanton Graubünden-Wallis und vielleicht auch Rheintal, hat es eben ein Nein gegeben zum Mediengesetz.
Ein massives Nein bei uns,
ja. Ja, aber ich glaube, also wir müssen jetzt die Debatte nicht nochmal aufwärmen vom Mediengesetz. Aber Fakt ist natürlich, dass die Medien ein wichtiger Teil von unserer Demokratie sind. Fake News eine Bedrohung für unsere Demokratie, dass wir gerade jetzt im Zusammenhang mit Covid gesehen haben, was da passieren kann, was für Mechanismen da im Spiel können sein. Und dass die Einnahmen der Medien mit den Inseraten, dass die einbrechen. Und das ist eine Tatsache, oder? Und dort ist die Frage, wie kommen wir zu qualitativen, hochstehenden Medienberichterstattungen, und zwar im ganzen Land, in allen Regionen, in allen Sprachregionen. Und die werden ja auch heute schon finanziell unterstützt. Man hat das wollen stärken. Das Medienpaket ist runtergefallen. Aber ich denke, dass grundsätzlich die Stärkung auch und die Subventionierung ein Stück weit von den Medien, das würde ich so nicht infrage stellen. Es geht ja auch um ein Service Public, das eben überall im ganzen Land
zu gestalten. Gut, aber du hast natürlich richtig bemerkt. Wir wollen jetzt nicht nochmal die Diskussion führen, sondern die Frage ist, die ich gestellt habe, gibt es ein Misstrauen gegenüber den Medien? Also ist das Nein eben im Grunde genommen ein Nein von den Leuten, wie sie sagen, wir werden eigentlich von den Medien nicht gut bedient.
Und wie mich jetzt mehr interessieren, was sie ja. Weil ich weiss es ja.
Also du bist
nein, ich bin ja Journalist. Ich weiss ja. Ja. Nein, aber es nicht mehr sehen, was Céline sagt zu der Frage.
Ja, ich glaube, da kann man. Es gibt verschiedene Interpretationen. Und ich behaupte auch nicht, dass ich jetzt irgendwie das ganz bestimmt weiss. Aber ich meine, was offensichtlich war, ein Kritikpunkt war sicher, dass man mit den Medien Inhalt nicht einverstanden ist, oder? Mhm. Dass man die Medien wegen ihren Inhalt kritisiert. Mhm. Das ist ja auch, ehrlich gesagt, das, was hinter dieser Halbierungsinitiative am Schluss steht. Was ich finde, also das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Es hat viel Kritik jetzt, also in meinem linken Umfeld, in der Stadt Zürich, wo viele gefunden haben, ja, aber ein Tagi und ein NZZ, die schreiben, das sind ja Rechte, quasi, das ist eine Zeitung, wo wir uns nicht mehr.
Tagi.
Natürlich, das ist die ganz linke Bubble in der Stadt Zürich, okay. Wo ich aber sehr viel auch höre, Kritik. Mhm. Am Journalismus vom Tagesanzeiger, wo man sagt, der ist aber auch, der spiedert sich auch an. Ich sage einfach, das ist ein. Und die andere Dinge, wo man, glaube ich, auch nicht darf, also das ist viel gehört worden, auch die Kritik an Grosskonzernen, an den grossen Verlagen, man sagt, also Subventionen bekommen und gleichzeitig Dividenden ausschütten, das geht nicht, oder? Und das müssen wir ernst nehmen. Also ich glaube, das sind sicher zwei Sachen, die sind wie so verschiedene Argumente, die viel gehört haben.
Sagen, hast du jetzt das Gefühl bei den Linken? Wie viele von den Linken haben jetzt auch Nein gestimmt? Was würdest du schätzen?
Hey, keine Ahnung. Finde ich wirklich. Ja. Nein, also da müsste
ich. Es keine Umfrage dazu, wenn
ich das sage. Ich ich bin sicher gewesen, dass es nicht durchkommt. Und ich war einmal im Gespräch mit Anita Fetz. Mhm. Und dann hat Anita Fetz genau ein bisschen ähnlich gesagt wie du. Oder? Hat auch gesagt, ja, sie selber, die Stimme ist zwar ja, aber eigentlich nicht mit gutem Gefühl. Sie sind nicht zufrieden mit dieser Vorlage, sind nicht gut. Dass sie hier der TX-Group Geld geben müssen, das haben sie nicht gern. Und so ist es bei ihnen Töne in der SP, und das ist immer in Basel-Stadt. Mhm. Sagen viele Leute an dieser Meinung, oder? Und dann habe ich gedacht,
aber dann ist es ja nicht das Misstrauen gegenüber den Medien, sondern dann ist das Paket einfach überladen gewesen. Das Paket ist ja immer größer.
Nein, das ist
schon etwas Lustiges. Die Linken sind nicht zufrieden und die Rechten sind nicht zufrieden. Alle finden, die Inhalte sind nicht gut. Oder? Das ist doch interessant.
Also nicht nur. Ich glaube auch, dass man, was ich gemerkt habe, Entschuldigung, im Gespräch, oder dass man auch nicht verstanden hat, jetzt gerade aus linker Sicht, wir haben ja für den Kompromiss gekämpft. Wir sind auch nicht, für uns ist es auch nicht das Ideale gewesen, was wir am Schluss bekommen haben, aber gesagt, ja gut, so können wir dahinter stehen, oder? Und ja, über das hat man auch nicht mehr geredet. Es ist einfach dann klar gewesen, wir wollen nicht, dass so Grosskonzerne Geld überkommen, wo sich gleichzeitig Dividenden ausschütten und eben mit dieser Kritik auch an den Inhalt, oder? Also das ist
interessant, oder? Mit der Bubble, also wo du drin bist, ja, da müssen wir aufpassen, oder? Da muss ich aufpassen, da muss jeder aufpassen, musst du aufpassen. Aber ich glaube, das ist genau das Problem, die Vielfalt. Gibt's nicht, wenn du ins Alte immer mehr Geld werfst und jetzt mit dem Alten nicht zufrieden ist. Also gib mir doch die Chance, dass es mir aufteilt wird, dass sich der Kuchen natürlich verteilt, als Geld dem Bürger nicht werden ist. Das bleibt beim Bürger, das kann nicht investiert werden. Und jetzt geht es ja um Zukunft, ist eine Frage. Die 200 Stutz oder nicht, oder mal mindestens eine Senkung von SRG, mit dem haben wir ja angefangen.
Also man muss schnell erklären, jetzt sind Gebühren 335 Franken pro Jahr. Und was jetzt in euren Kreis umgeistert, ist eine Art Halbierung. Das wäre 200, aber dann nur etwa 170. Und jetzt reden wir irgendwie von 200 Franken, so eine mäßige quasi Reduktion von diesen Gebühren, auch mit dem Hintergedanken, müssen wir eigentlich genau den Betrag bringen, der nachher beim Volk auch eine Chance hat in einer Abstimmung.
Also das muss man natürlich so formulieren. Man hat ja gesehen, es hat schon vor das Komitee Start, vor dreieinhalb Stunden gibt es schon Gegenkomitee. Mm-hmm. Das ist noch ganz lustig. Mm-hmm. Die sind zuerst rausgekommen, ein paar Ständeräte, die offenbar der Frau Sommer-Ruge gefallen, was auch immer. Man tut sich ein bisschen andienen.
Die ganze Rampe, die wir gebaut haben, ist recht schlecht. Also eigentlich hätte die Initiative müssen am Montag vorgestellt werden, fertig. Und jetzt gesagt, ja, im Sommer können wir dann, also Entschuldigung, das ist jetzt so völlig versagt.
Aber die Diskussion.
Erst in einer Woche vorher haben das noch geleakt, und nachher. Nein, also das finde ich alles falsch gemacht. Zuerst ein Mediengesetz geschafft, nachher das falsche Timing, das kommt nicht gut. Inhalt, das sage ich nicht, meine Frau arbeitet bei der SAG.
Ja, Seelinge.
Ja, ich glaube, es ist, also, was ja klar rauskommt, auch wenn ihr jetzt so ein bisschen von, vielleicht sind es dann 200 Franken, also schlussendlich ist es ein Frontalangriff, oder auf die SRG. Ich glaube, dort ist, nur weil sie jetzt nicht mehr die ganze quasi Gebühr abschaffen wollen, sondern die Hälfte, auch mit der Hälfte von der Einnahmen, wenn wir einfach realistisch sind, mit der Hälfte, eine Gebührenhalbierung zerstört die SRG, mit dem ist der Service Public nicht mehr.
Findest du nicht, dass die SRG Sachen macht, die
das ist genau das Problem
machen, wo sie nicht müssen machen, genau, wo man also, ein bisschen reduzieren
könnte? Ehrlich gesagt, es gibt ganz viel, wo im Fernsehen kommt oder im Radio, wo mich nicht interessiert, wo ich zum Teil auch meine grösste Mühe habe damit. Aber die Frage ist, wenn wir über Sendungsinhalt reden,
ja,
wo
schon
ich mit ganz vielen Sachen nicht einverstanden bin, oder? Wo ich aber gleich, aber was wir haben und was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir ein Service Public haben, eine Schweizer, eine Medienlandschaft, die eben auch in allen Sprachregionen ist, oder? Das wird subventioniert, stark subventioniert, dass man im Welschland, im Tessin, in der rätoromanischen Schweiz, dass man überall die Informationen bekommt. Und eben, wie schon mal gesagt, es geht ja nicht nur um Informationen, es geht ja auch um Kultur, um Sport, das kostet alles.
Ja, aber genau,
ich finde
das
wichtig,
ja,
dass das gemacht wird. Und das ist ja nicht gratis.
Das ist genau das Problem.
Ich will nicht sagen, dass mit dem Sportrecht.
Nein, klar,
so,
ja, aber genau, das ist das Problem,
teuer,
oder?
Das weißt du besser.
Genau, das ist sehr teuer. Und den Stutz kann man sparen. Und das könnte die Privaten genauso gut. Es redet niemand, also, glaube, es tut niemand bestreiten, dass rätoromanisch Tessin, Randregionen mit Regionalfernsehen, das ist ja auch nicht bestritten. Aber soll wirklich die SRG, die teuren Sportrechte, Fußball-WM und so weiter, soll jetzt das zahlen, mit Gebührengeldern oder nicht. Da können das die Privaten nicht auch machen. Ich mag mich gut erinnern, in den 90er Jahren bin ich Leiter des Sponsoring der Skimannschaft. Die schönen Käseanzeige. Mag man sich vielleicht noch daran erinnern.
Schön
ist das. Ist ja wahnsinnig langweilig gewesen. Schön, aber mindestens erfolgreich. Das ist ja wahnsinnig gewesen, was RTL gemacht hat. Völlig langweiliges Skispringen. Und ein, zwei Starren von Deutschland. Dann gesagt, wir brauchen zu der Formel 1, was wir haben. Im Winter noch etwas. Und plötzlich ist das völlig unattraktive Skispringen zu einer unglaublich erinnert worden, weil es aus den Öffentlich-Rechtlichen raus ist. Also geben wir, ich glaube, es einfach, ich bin viel
also optimistischer. Es mehr Innovation
gegeben. Mehr Innovation, sie haben das wollen, müssen das können verkaufen, haben das genauso gut können machen oder besser.
Ja. Ja, vor allem das, wo eben die Sportrechte sind, ein gutes Beispiel, wo eben der Staat nicht muss eingreifen muss. Wenn ein Markt funktioniert, dann muss der Staat kein Geld geben. Also dort ist völlig klar, finde ich auch, im Sport kann man sogar richtig Geld machen, eigentlich im Fernsehen. Aber ich glaube, das größere Problem, das man muss diskutieren bei der SRG, ist eigentlich, es ist ein Auslaufmodell. Also so wie wir ja auch im Print. Oder? Das Problem ist, dass Fernsehen und Radio, wissen wir, 20 Jahre wird das nie mehr die Rolle spielen wie jetzt. Und was wir jetzt echt das Problem haben, und das sage ich jetzt auch als Online-Verleger, die SRG geht auch ins Online rein, mit Steuergeldern. Und eigentlich geht das nicht. Oder eigentlich, und da haben wir einen langen Kampf, die privaten Medien haben immer gegen das gekämpft. Und dort muss ich eben wieder sagen, ja, dann würden 200 Franken sicher langen, wenn sie sich würden auf die alten Technologien beschränken, nämlich Fernsehen und Radio. Und im Online müssten sie meiner Meinung nach privat unterwegs sein. Ich wäre dafür, dass man eine SRG fast aufspaltet und sagt, ein Teil ist privat. Und der private Teil, der kann im Online machen, was er will, so wie wir auch. Aber es kann nicht sein, dass das SRG, und das ist eben wirklich das, was auch beim Mediengesetz wichtig war, das Online ist ein völlig neuer Markt. Und da hast du schon recht, wir haben die Einnahmen nicht mehr aus der Werbung. Das ist vorbei. Das ist ein altes Modell, das nicht mehr geht. Aber das heisst ja nicht, dass man mit Information und Journalismus nie mehr Geld verdienen kann. Das kann ja nicht sein. Wenn das so wäre, dann müsste man sagen, ja, dann wollen es die Leute gar nicht. Also wenn die Leute nicht wollen zahlen für Information oder wenn sie es nicht wichtig finden, weißt, dann tun sie es auch nicht hören. Dann kannst du lange als Staat sagen, ja, ich tue neue Informationen zahlen, damit die nachher Staatsbürger sind und so weiter. Dann machen die Leute nicht. Die Leute machen nur etwas, was sie interessant finden. Und das ist ein bisschen meiner Meinung nach der Denkfehler von den Leuten, die das Gefühl haben, wir können die Medien mit dem Staat in Zukunft führen. Weil wenn der Journalismus nicht selber sich finanziert, dann ist er auch nicht relevant.
Ja gut, das sehe ich ein bisschen anders. Aber ich habe als erstes noch eine Frage an dich. Hast du denn nicht das Gefühl, dass man die unterschiedlichen Medienarten, kann man die überhaupt so auseinanderhalten? Kann man Print und Fernsehen, Video, Online, kann man das überhaupt noch so auseinanderhalten? Und wieso soll denn das genau ein SRG, wo ja die Idee, gut, jetzt sind wir, das ist, glaube der Hintergrund ein anderer, aber wenn man den Anspruch hat, dass man die Leute erreicht, dann muss man ja auch in die verschiedenen Kanäle hineingehen, um die Information und die Unterhaltung an die Leute zu bringen, oder?
Dann also wäre zum Beispiel jetzt mit der Jugend, wo vielleicht nicht mehr so Fernsehen
läuft. Dann macht es doch keinen Sinn, wenn man SRG verbietet oder wenn man das abtrennt, oder? Weil sie müssen ja, das sind ihre Zielgruppen, die man sollte.
Ja, aber dann dürfen sie nicht mehr mit Steuergeldern rein. Ich habe ja auch keine Steuergelder. Und ich will da keine. Aber die Tamedia hat auch keine Steuergelder. Die Zürich Zeitung hat keine Steuergelder. Für alles das, was sie im Online-Bereich machen, verzichten sie ja gerne. Also ich vor allem, dann sind sie auch. Der Punkt ist, das Fernsehen hat man in der Schweiz staatlich finanziert, weil man die richtige Einsicht gehabt hat. In diesem kleinen Land ist das so teuer. Fernsehen war früher so teuer gewesen, dass man es nicht mehr finanzieren konnte. Beim Radio hat es schon nicht ganz gestimmt, aber dort hat man müssen die Frequenzen verteilen. Da hat der Staat auch eine Rolle müssen spielen. Beim Online ist das einfach nicht der Fall. Der Online ist ein riesen Markt, wo völlig neu ist, wo private Akteure tätig sind. Da kann man über das diskutieren, über Google und Facebook stark sind und so weiter. Aber das Problem können wir nicht lösen. In dem, dass wir sagen, ja, der Staat soll jetzt das finanzieren, wir können es auch nicht lösen mit der SRG. Ich finde auch, die SRG muss ins Online gehen. Aber sie sollten das Private ins Online gehen. Ich würde sie privatisieren, dort, in dem Teil. Und würde einfach sagen, fürs Fernsehen und das Radio, wenn wir noch staatliche für 20 Jahre, dann ist das fertig. Und in dieser Zeit, ich meine, das gibt einen riesen Vorteil, könnte ich als Privater dort hineingehen.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich meine, weil ich an die Marktlogik auch da nicht glaube, im Journalismus. Mhm. Oder? Das ist ja die Idee, weil ja am Schluss nur noch das produziert, was schlussendlich rentabel ist. Journalismus kostet. Ich glaube, aber jetzt sind wir uns sicher einig, oder? Journalismus kostet.
Ja, richtig, aber das ist doch 200 Jahre immer so gegangen. Ich meine,
ja, man hat die SRG stark unterstützt. Man hat mit den Gebühren das finanziert.
Im 19. Jahrhundert hat es nur Presse gegeben. Die ist nur privat finanziert worden. Weißt du, das ist immer ein Geschäft. Schau mal, wie sie verlegen, wie die reich geworden sind.
Aber die verbreitete Meinung, dass eben du mit Journalismus und mit Qualitätsjournalismus kein Geld kannst verdienen. Moment, ich will jetzt noch ausführen. Wir haben ganz viele kleine Zeitungen, die eingehen. Wir haben Redaktionen, die ausgedünnt sind. Es findet keine Recherche mehr statt. Und die Idee, ich glaube, aus dem Lager von Leuten, die so denken, ist, die sagen, das kannst du nicht am Markt finanzieren, refinanzieren.
Ja gut, aber das ist einfach, die Journalisten und Verleger haben jetzt das einfach behauptet, 20 Jahre, weil sie keinen Erfolg haben. Das ist wirklich ein bisschen wie die Stickerei, die einfach sagt, ja, man kann Stickereien nicht mehr verkaufen. Jetzt muss der Staat Stickereien verkaufen. Geht's noch? Das würde ja nichts nützen.
Nein, absolut. Wenn die Leute kaufen, angewiesen auf einen qualitativ hochstehenden Journalist. Das glaube ich nicht. Dort gibt es immer ökonomische Einschränkungen unterworfen.
Wie kommst du auf dich? Das ist ein kleines Land.
Entschuldigung, wer soll denn auf rätromanisch hochstehende Berichterstattungen
machen?
Das ist doch genau jetzt nach dem Medienpaket abgeschossen worden ist, wenn man jetzt die SRG angreift, finde ich es noch umso problematischer.
Das ist ja genau das. Das lassen wir auch stehen, das ist auch richtig. Und da wird auch die Ausgewogenheit verlangt. Aber im ganzen Printbereich oder im Onlinebereich bin ich doch froh, wenn es Vielfalt gibt. Ja. Wenn ich sage, es gibt einen Tag, ist es recht. Aber da hast du nachher die verschiedenen Meinungen, die zusammenkommen. Und da gibt es eine Qualitätssteigerung und da wird das Interesse gesteigert. Da bin ich überzeugt. Ich bin im Europarat, in der Kultur- und Medienkommission. Ich sage, was da? Wenn die Diskussion nochmal da führen, das ist ein Nasenwässerli, oder? Was dort passiert? Ja, weil Strukturerhaltung um jeden Preis. Österreichische Journalisten, die irgendwie 60 sind und irgendwie im Europarat hocken und der 15 oder 16 lohnt sich, wenn sicherer und die 9000 Euro
weiterhin. Das ist eine Zukunft für mich, in dem Fall.
Vielleicht Österreich. Der Europarat, ja, Laschet ist jetzt ja auch nicht, ist auch Vizepräsident dort geworden. Nein, aber wir müssen aufpassen, du hast Leute, die Eigeninteressen auf eine brillante Art verkaufen und die Leute verarschen. Und das habe ich nicht gern. Das habe ich nicht gern und das passiert in diesem Bereich.
Aber ich sehe einfach, ich komme auch aus einem Umfeld, wo ich kenne auch viele Journalistinnen und Journalisten und aber das sind Anekdoten, das sind natürlich meine persönlichen Erfahrungen, das sind Leute, die wahnsinnig viel arbeiten, sich wahnsinnig Mühe geben und immer frustrierter sind, weil sie immer weniger Zeit haben, weil der Journalismus dem Klickmasse ausgeliefert ist.
Darf ich etwas ganz Böses fragen? Vielleicht schreiben sie einfach am Publikum für mich.
Nein. Aber dort, Entschuldigung, ich will, dass man gut, dass man recherchiert, dass man Zeit hat, um auch mal international oder etwas, was nicht so viel interessiert.
Aber du sagst ja jetzt alles ganz grosse Bedürfnisse von dir. Du bist doch bereit für das zu zahlen. Das wäre dir doch wichtig. Du wärst doch bereit für gute Recherchen zu zahlen. Und es gibt enorm viele Leute, die bereit sind. Ich auch. Ich würde doch jederzeit, und ich habe ja auch abonniert. Wir abonnieren doch alle, weil wir Journalisten wollen lesen, die gut sind. Jetzt haben wir einen Strukturwandel und das ist ein bisschen eine ruppige Zeit für alle, die beteiligt sind. Nein, ist doch wahr. Das ist wie wenn du die Weber fragst vor der Mechanisierung, fragst den Handweber, wie geht's dir? Dann sagt der Handweber, ja, es braucht keine Kleider mehr. Logisch, es braucht keine Kleider mehr. Stimmt doch nicht. Wir wissen einfach nicht, wie man Kleider verkauft. Das ist unser Problem als Journalist. Ich sehe es ja hier beim Nebelspalter. Das ist doch wahnsinnig interessant, aber auch anspruchsvoll, ein neues Produkt zu verkaufen und den Leuten dich zu überzeugen, dass du mir Geld gibst für das, was ich mache. Aber es kann nur so gehen, wenn du herausfinden willst, was die Leute überhaupt wollen. Weißt du, deshalb ist der Markt schon genial. Der Markt ist deswegen genial, weil der Markt total gut gespürt, oder nicht gespürt, der ist ja nicht eine Person.
Er urteilt.
Aber er tut eigentlich ziemlich klar zeigen, wo die Leute ihre Prioritäten haben.
Der Markt führt dazu, dass ich lese gern die NZZ, immer weniger Auslandberichterstattungen gibt, dass es immer weniger Leute vor Ort hat im Ausland, also auch vom Schweizer Fernsehen, dass man immer weniger die wirklich fundierten Berichte hat. Man hat immer mehr SDA-Meldungen. Mhm. Es fehlt an der Zeit. Oder? Und ich möchte dich einfach noch fragen, ob du hast vorher gesagt, dass das kategorische Abtrennen von online bei der SRG, gesagt, hast du nicht auch Möglichkeit, dass man die SRG stärkt oder umbaut zu einem quasi so einem auch ein Dienstleistungszentrum, oder? Dass man im Sinn von einer Nachrichtenagentur auch, dass man Informationen da bietet, wo alle dann
also können
nutzen können.
Also auch filmische Bewegtbild, wo dann das lokal
Medien erkennen. Ein Medienarchiv, ja. wo alle Medien können nutzen können. Ich glaube, wir müssen dort weiterdenken und einfach behaupten, die SRG, in denen müssen wir das Geld kürzen, weil das ist schlecht. Dort müssen wir einfach schauen, wo das kommt. Und das kommt von einer rechten Kritik an den Inhalt, oder? Das ist Jahre, jahrzehntelange, aber von dort kommt, oder? Dass man eigentlich gerne
andere Inhalte... Das ist ein grosser Posten nicht im Griff.
Das würde ich gar nicht bestritten.
Das ist ja wahr.
Nein, deswegen ist natürlich zu einseitig für
viele Leute. Ist vor allem CVP dominiert bis zur Oberstufe. Das ist seit Jahrzehnten so. Das ist falsch, ja. Aber
Also wir haben jetzt hier einen Schnitt gemacht in der Sendung, obwohl das im Grunde genommen eine Sendung ist, die ungeschnitten selbstverständlich geführt wird. Live on tape, wenn man dem so schön sagt. Aber nachdem der Markus so das Wasser ausgeleert hat, ist es doch ein bisschen lang gegangen, bis wir das wieder aufgeputzt haben. Und darum machen wir jetzt da nach dem Schnitt weiter. Und ich würde sagen, eigentlich gefällt mir die Diskussion sehr gut so. Es ist nämlich nicht einfach irgendwie Wahlkampfgeplänkel, sondern es ist ein Austausch von den besten Argumenten. Machen wir doch so weiter. Versuchsweise. Eine von diesen drei Abstimmungen war das gewesen, mit dem Mediengesetz am Wochenende. Es waren drei Abstimmungen insgesamt, gewesen, wo sich das Volk gegen Vorschläge vom Bundesrat oder vom Parlament ausgesprochen hat. Zum Beispiel auch beim Ja für das Werbeverbot für Tabak und beim Nein bei der Abschaffung von der Emissionsabgabe. Das heisst, die Frage steht ein bisschen im Raum, politisiert die Elite am Volk vorbei?
Nein. Und ja. Erstmal ist es gut, dass das passiert. Es ist wirklich gut, weil wir sind das einzige Land auf der ganzen Welt, wo das möglich ist, dass quasi relativ grosse Stabilität gibt in der Parteienlandschaft und nicht irgendwie Fanclub von einem Präsidenten nach einem also Fanclub wählen anstatt Parteien wählen in der Ukraine und so weiter. Du kannst Frankreich. Guten Ausgleich. Und also, was mich da vor allem beeindruckt hat, es hat genau zwei Sachen gegeben. Und das sogar bei mir im sehr konservativen Rindler Roberier. Da haben die Leute zum Glück hochgekannt gesagt, nein, die 150 Millionen rund zusätzlich pro Jahr, also Milliarden für 7 Jahre, und dann erst noch nicht sicher, dass es aufhört, das wollen wir nicht zahlen. Haben aber lustigerweise, und das war jetzt gegen meinen Willen, aber auch klar gesagt,
Bei der Emissionsabgabe,
da wollen wir dem Staatsgeld nicht wegnehmen. Also wir haben jetzt so viel Geld in dieser Pandemiezeit, Dutzende von Milliarden, haben wir ja verbrötelt, und zwar ein bisschen leichtfertig. Jetzt haben sie gesagt, nein, also da wollen wir jetzt nicht A, nicht mehr ausgehen und B, nicht weniger reinnehmen.
Aber das was wolltest du mit dem sagen? Meine Frage
nein, das ist eine Entscheidung, ist ein Nein, das gibt es eben nicht. Sondern es ist ein sehr wohlüberlegter Entscheid vom Gesamtkörper, wo gesagt hat, doch, nein, wir sagen genau, da passt es uns, da passt es.
Wo immer wieder zu differenzierten Entscheiden kommt.
Extrem, also nicht extrem, nein, sondern wirklich differenziert. Und wenn es nicht auf meiner Linie liegt. Und wenn da Politik nicht zufrieden ist, jetzt zum vielleicht der anderen Teil abläuft, dann so what?
Problem vom Parlament und vom Bundesamt.
Selbstverständlich.
Soll ich jetzt etwas sagen?
Ich habe gedacht, das wäre alles für sich mal interessant, aber ich kann auch
erzählen. Es ist eben noch interessant. Ich finde, man kann es eben nicht so gut vergleichen. Mediengesetz finde ich, ist ja eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte. Und da tue ich jetzt noch ein bisschen triumphieren und so weiter, weil ich Freude habe. Aber es ist schon wahnsinnig. Eigentlich haben zwei Leute, das ist der Bruno Hug und der Philipp Gut, haben das Referendum ergriffen. Ja, der ist erst nachher dazugekommen, der ist später gekommen. Aber ich sage einfach, es sind eigentlich zwei Leute gewesen, die gefunden haben, das passt mir nicht. Und die haben praktisch im Alleingang mit relativ wenig Leuten, haben die Gopferdeckel ein Gesetz vom Parlament und vom Bundesrat beschlossen, können zum Kippen bringen. Das gibt es in keinem Land der Welt. Das ist unglaublich. Bei der Stempelabgabe, niemand kommt raus,
dass das bestimmt ist.
Ich meine, das heißt einfach mal sowieso, nein, ich komme ja gar nicht raus.
Beim Tabak also man könnte ja sagen, ja gut, also es ist ein klassischer Disput zwischen denen, die Steuern wollen senken und das Land fitter machen wollen,
wettbewerbsfähiger
machen wollen.
Nein, das haben die
Leute
nicht gecheckt.
Minim weniger, also minim auf 80 Milliarden, 250 Millionen.
Steuersenkung für Novartis, das willst du
nicht. Ja, das willst du nicht.
Interessant, dass ihr wisst, was die Stimmbevölkerung verstanden hat und was
nicht. Das sind die Experten.
Ja, das finde ich immer ein bisschen... Also, ich muss sagen, obwohl ich selbstverständlich natürlich den Entscheid akzeptiere, mir macht es schon ein bisschen Sorgen, was jetzt da so gehäuft passiert. Und zwar ist ja jetzt oft gesagt worden, das ist ein Misstrauen gegenüber dem Bundesrat. Das finde ich falsch. Da hat der Gerrit Pfister richtig gesagt. Schlussendlich ist jede Vorlage am Schluss durch das Parlament verabschiedet. Das Parlament ist die höchste Gewalt in diesem Land. Wir haben die Vorlagen verabschiedet. Wenn schon, ist es Misstrauen gegenüber dem Parlament. Und das gesehen, da sehe ich effektiv ein Problem. Und zwar, dass wir, es sind wie zwei Sachen. Das eine, da werdet ihr mir nicht recht geben. Ich finde, es ist natürlich ein Ausdruck von einer rechtsbürgerlich dominierten Politik im Bundesrat und im Parlament, wo quasi über die Leute hinweg einfach alles durchdruckt. Also die Mehrheits, ja, einfach in dieser satten Mehrheit Druck. Ist dem, die
seit der Wahl 2019, wo das Parlament links und grün ist und junge Frauen drin sitzt, so wie
natürlich
du.
Natürlich hat es eine Verschiebung
gegeben.
Ich sage, es ist, man muss differenzieren. Natürlich ist das Parlament jünger, ein bisschen linker, vor allem ein bisschen grüner und vor allem weiblicher geworden. Mhm. Aber faktisch ist immer noch eine rechtsbürgerliche Mehrheit. Ganz eine klare. Entschuldigung.
Das sagt jemand, der Tagesanzeiger als rechtsextrem anschaut.
Nein.
Es ist wirklich ein Lied, schon vieles im Auge des Betrachters. Und das ist so speziell.
Ich habe gesagt, dass er muss ja manchmal ein bisschen provozieren. Was mir Sorgen macht, ist, dass es so schwierig geworden ist, Kompromisse zu machen oder dass wir die Kompromisse nicht mehr stabil sind. Weil beim Mediengesetz, beim CO2-Gesetz, dort ist am Schluss, dort haben uns quasi Kompromisse, Mitte hat uns verlassen, Mitte hat uns hat quasi irgendwie mitgeholfen für einen Kompromiss im Parlament und ist dann davon gelaufen. Und zwar die FDP und Mitte.
Das ist das,
was ich schwierig finde, oder? Ja. Man hat im Parlament versucht, Kompromisse zu machen. Wir sind auf Mitte zugegangen. Es ist nicht das gewesen, was wir uns gewünscht hätten. Und dann passiert das, was wir jetzt beim Mediengesetz gesehen haben, wo ein Präsident von der Mitte, er hat also viel dazu beigetragen, denke ich, dass das abgelehnt worden ist, oder? Seine Partei war aber klar dafür gewesen.
Nein, Partei nicht.
Aber also,
Parteibasis, da kannst du auch nicht, das ist natürlich anders. Das ist immer genau in einer Bubble vom Parlament, oder? Wo man das Gefühl hat,
Das ist, wie sollen wir denn das? Das ist auch das, was mich, bei der CO2-Gesetzabstimmung, das kann ich ganz ehrlich sagen, das hat mich extrem durchgeschüttelt und deprimiert, oder? Man hat ein neu zusammengesetztes Parlament, man versucht einen Kompromiss und am Schluss geht das runter. Also das muss uns denken, oder? Wie das wie nicht mehr
funktioniert. Eine andere Interpretation bringen. Ich meine, das Mediengesetz und das CO2-Gesetz sind eigentlich vom Kern, und das sage ich jetzt als Liberal, das sind natürlich antiliberale Projekte gewesen, die für euch Linke gut sind. Das Mediengesetz war total auf eurer Linie gewesen. Dass ihr nicht alles durchgebracht habt, stimmt. Aber grundsätzlich ist das ein Anliegen, dass ihr gefunden habt, der Staat soll hier einspringen. Beim CO2-Gesetz ist noch viel stärker euer Anliegen. Ich glaube, Doris Leuthard hat mit dieser Energiewende etwas gemacht, was eine bürgerliche Bundesrätin nicht machen sollte, weil sie eigentlich gar keine Mehrheit gehabt bei den Bürgerlichen. Und die Bürgerlichen haben eigentlich Mehrheit in diesem Land. Wir sind 70% bürgerlich in diesem Land. Das tut mir leid. Es ist so, wir haben eine erdrückende Mehrheit auch in der Bevölkerung. Und wir haben aber eine Verwaltung und einen Bundesrat, der sehr häufig viel zu links politisiert für den grossen Teil der Bevölkerung. Und deshalb kommt dann nachher die Retourkutsche. Und die Retourkutsche, die glaube ich auch, die wird noch mehr zunehmen. Ich meine, die Stadt Zürich ist natürlich ein extremes Beispiel, wo ihr relativ, da sind wir sehr mehrheitsfähig. Da könnt ihr sehr viele Sachen machen, die euren Anliegen entspricht. Aber für die ganze Schweiz, ist die SP, oder sagen wir die Rot-Grüne, in vielen Sachen einfach zu links. Und deshalb gibt's nachher die Retourkutsche. Nicht weil die Mitte irgendwie euch verlässt, sondern weil die Mitte, das ist ein bisschen das Problem von der Mitte, sehr lang im Parlament einfach sagt, ja, ist okay, und nachher gehen sie heim in ihre Dörfer, und dann merken sie plötzlich, hure, sich, das Mediengesetz ist ja wahnsinnig, da haben die FDP und die CVP durchgewunken, und nachher sind sie plötzlich rausgekommen aufs Land, und plötzlich gemerkt, leck du mir, meine Wähler und das nicht.
Mhm. Ja gut, aber wenn man dann auch noch die Stempelsteuerabstimmung
schnell anschaut. Dort war ja kein Kompromiss.
Nein, aber von wegen, dass die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich hinter der rechtsbürgerlichen Mehrheit vom Parlament und vom Bundesrat, würdest du, haben wir da jetzt gesehen, ist auch nicht so, oder? Also man muss dann dort schon...
Ja, ich habe jetzt ein Beispiel gebracht, wo ich gefunden habe, sind neue Anliegen, oder? CO2-Gesetz und Mediengesetz sind sehr stark neue
Anliegen. Aber ich meine nur, mit, es ist nicht natürlich, ist es unser Anliegen, aber da kommen wir nachher noch drauf. Die Energiewende ist von der also das ist haushoch angenommen worden 2017. Das ist nicht nur der
SPÖ. Das
sollten wir nachher da müssen wir schon schauen, wem sein Anliegen das ist. Ja.
Und aber vielleicht können wir bei diesen drei Abstimmungen noch auf den Punkt kommen, wo du sagst, ihr habt ja das bekämpft mit dem Schlagwort, das sei ein Steuerbeschiss. Und ihr habt viel Erfolg gehabt mit so, ich sage jetzt mal, klassenkämpferischen Abstimmungskampf. Und das ist noch interessant, wenn der Markus sagt, es ist eigentlich ein bürgerliches Land, wir haben aber ein neues, jüngeres Parlament, ein linksgrünes Parlament und die haben Erfolg mit so wirtschaftsfeindlichen Referenden.
Gut, jetzt da ist der Erfolg nicht vom Parlament gewesen, sondern von der linken Partei. Mhm.
Was ist bei der Stempelabgabe?
Bei der Stempelabgabe, oder? Das ist, es gibt schon auch im Parlament Erfolg, die darauf zurückzuführen sind, auf die neue Zusammensetzung. Gab im Bereich Gleichstellung. Also es sind kleine Schritte.
Also beim Volk?
Nein, im Parlament.
Ja, sag mal, so nach dem Volk. Das sind immer so. CO2 ist ja ganz
gut. Und Vaterschaftsurlaub ist, glaube ich, irgendwie...
Ja, das finde ich auch in
der
Also,
ja, dann
ist
das
so.
Eigentlich, aber
nein,
der
Okay.
Also ich nehme
den ersten Teil. Über das diskutieren wir jetzt nicht.
Satz.
Die Frage ist noch aufgekommen, ob mit der Digitalisierung und neuen Möglichkeiten, um auch Referendumsabstimmungen, also Unterschriften sammeln oder auch bei Volksinitiativen, ob das alles ein bisschen zu einfach geworden ist, so dass eine Art Schindluderei getrieben wird mit Abstimmungskämpfen und ob zum Beispiel 50'000 Stimmen für ein Referendum wieder ein bisschen zu billig sind.
Gut, das ist eine Diskussion, die wir schon so lange haben und ist nie... hat nie zum Ziel geführt, ich finde die völlig überflüssig.
Ja, und vor allem.
Wichtig ist ja, was wir jetzt vorher beide gelobt haben, und ich glaube, da würde es Ihnen ja nicht widersprechen. Die direkte Demokratie ist einfach etwas Gutes. Es ist etwas so der Gutes, dass eigentlich alle, und ich meine, die Linken profitieren vom Referendum genauso häufig wie die Bürgerlichen. Und das ist eigentlich unbestritten. Und wieso soll man da etwas umschrauben, wo man jetzt schon weiss, es ist also nicht mehrheitsfähig. Du kannst schon probieren, eine Abstimmung zu machen, mit Unterschriftzahlen aufzutun, kommst nie drüber.
Der Erfolg von den Referenden bestätigt genau, dass eben keine Schindluderei betrieben worden ist, sondern dass das ganz klar ein Ansinnen ist von einem grossen Teil der Bevölkerung. Also da würde ich sie sicher nicht schrauben dran.
Gut, gehen wir zum dritten Thema. Zu wenig Strom, das ist neben der Pandemie, was auch immer man von dem halten von der Pandemie, das ist laut Experten aus dem Verteidigungsdepartement, das zweite grosse Risiko, ernste Risiko für die Schweiz. Und wenn es um Lösungen geht, ist das Land total zerstritten. Momentan ist es wieder eine ganz interessante Diskussion. Die Energiewende kommt nicht richtig vorwärts. Dafür werden neue AKWs wieder irgendwo ein bisschen populärer. Und wir haben verschiedene Akteure, die versuchen, sich ins Spiel zu bringen. Die SVP kommt mit einem Stromgeneral. Mit dieser Forderung, die FDP hat jetzt irgendwie so ein bisschen ganz verklausuliert gesagt, es braucht dann vielleicht irgendwann schon mal neue AKWs, wenn sie sicher sind und alle Probleme gelöst sind. Und ich habe es schon am Anfang gesagt, bei den entsprechenden Departementen habe ich nicht das Gefühl, dass grosse Lösungen vorhanden sind bei der Simonetta Sommaruga. Die Frage ist für mich ein bisschen, wer führt uns eigentlich aus dieser Krise? Also ich frage mal den Markus als erstes.
Also ich nicht.
Du nicht. Ausnahmsweise du nicht. Normalerweise bin ich nicht mal für alles, sein, aber da jetzt nicht.
Okay. Nein, ich finde es eine komische Frage. Ich glaube...
Ja, nein, ich sage noch, warum. Dann muss ich die Frage Problem, noch ein bisschen erklären.
Wir haben ein riesen Problem und das wird die Regierung, das Parlament, aber auch die Wirtschaft wird das natürlich lösen. Wir werden das schon, anbringen, aber... Ich meine, ich bin fast ein bisschen überfordert über die
Dividenden. Ich muss die Frage präzisieren. Was ich nicht erwähnt habe, ist, die SVP hat auch einen runden Tisch wollen initiieren mit den bürgerlichen Parteien bis in die Mitte rein und sagen, wir müssen das selber, wir müssen das Heft in die Hand nehmen. Und ist eben gescheitert. Weil die Mitte, der Gerrit Pfister und auch die FDP, die Jerry Burke, dann gesagt, das machen wir nicht mit.
Gut, das sind also die Eitelkeiten von bürgerlichen Politikern untereinander. Das bringt gar nichts. Letztlich ist klar, und ich rede jetzt wirklich nur von den Bürgerlichen, weil die Linken sind teilweise noch ein bisschen, noch nicht ganz, aber auch ein bisschen in der Realitätsverleugnung. Aber das kann ich dann selber sagen. Nein, aber ich glaube, es ist völlig klar, wir haben ein Stromproblem und das kommt viel schneller, als wir gedacht haben. Das ist ja Jahr 2025 wird das da sein, werden wir zu wenig Strom haben im Winter.
Wir sind sehr so hochgerechnete Modelle.
Nein, das ist nicht hochgerechnet. Das ist ziemlich einfach zum Ausrechnen. Das ist ziemlich klar. Und das sagt sogar der Bund selber. Okay. Aber der Punkt ist, wir haben das selber politisch eigentlich gewählt, oder? Wir haben die Energiewende zugestimmt, wo halt uns Leute hat, meiner Meinung nach, ein bisschen viel versprochen hat, wo nicht funktioniert. Und jetzt gibt's halt Realitätsprüfung. Und das ist gut. Das ist sehr gut, dass das so schnell gegangen ist. Ist ein bisschen beschleunigt worden. Sicher auch, weil in Europa sich teilweise eben auch die Entwicklung anders, herausgestellt hat, dass man das gedacht hat. Aber grundsätzlich ist es sehr gut, weil wir müssen korrigieren. Mhm. Wir werden mit den Erneuerbaren das nicht können schaffen.
Also, ganz erst zu der Selin und nachher zum Roland.
Also, dass es Herausforderungen gibt im Strom, das bestreite ich überhaupt nicht. Ich glaube, man kann es sogar in Zahlen fassen. Ab dem Punkt, wenn wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind, ob wir CO2-neutral geworden sind, brauchen wir etwa 40 Terawatt mehr Energie. Weil die Dekarbonisierung, die braucht mehr Strom. Und wenn wir aus der Atomkraft aussteigt, dann müssen wir das auch ersetzen. Also, das ist ein Fakt. Ich will jetzt nicht, also, wie schnell das ist, also, es ist so ein schrittweiser Prozess, aber es ist klar, es muss etwas gehen. Und es ist meiner Ansicht nach sonnenklar, was muss gehen. Es braucht die Energiewende, es braucht Investitionen in erneuerbare Energien. Und gemäss meinen Informationen können wir mindestens 80% von diesen 40 Terawatt durch Solarenergie herstellen. Dereinst. Aber das heisst, es braucht Investitionen. Es müssen jetzt die Stromerzeugungsanlagen, die müssen gebaut werden, damit wir mit der Solarenergie, mit erneuerbaren Energien massiv mehr Strom
also weiter auf dem gleichen Weg, aber noch mehr Geld im Grunde noch reinstecken. Denkst du?
Es geht nicht um Geld, es geht auch um Vereinfachung der Prozesse und so, aber es geht darum, dass wir jetzt schauen müssen, dass wir die Energie produzieren können. Und wie man die produziert, eben, ich finde, die AKW-Diskussion, ich traue meine Augen fast nicht, weil es ist ein bisschen Sand in die Augen streuen, oder? Das mit der, so, wenn wir dann, es ist eine veraltete Technologie,
ja,
wir
haben Moment. Immer noch. Ja, genau. Ja. Da muss ich jetzt mal etwas dazu sagen, weil ich habe in den letzten Monaten sehr viel und in den letzten Jahren sehr viele Diskussionen zu dem Thema geführt. Und etwas wird immer völlig unter den Tisch gewischt. Wir reden immer über AKWs, wie sie vor 50 Jahren gebaut worden sind. Was ist denn das für eine idiotische Diskussion? Ja. Entschuldigung, wir müssen doch mal über neue Technologien reden. Wir reden ja jetzt über solche.
Ja, wir sind jetzt, also nicht, dass ich jetzt ein Kernkraftwerk-Fan wäre, aber die Realität ist natürlich schon die, dass sie im Moment etwa 5000 gebaut werden auf der Welt. Zwar die vierte Generation jetzt, also Kernkraftwerke, wo besser, effizienter sind. Und zum Beispiel Frankreich allein, die haben etwa ein Dutzend oder 14, glaube ich, sind in Planung.
Gut, in Deutschland stellt ihr das letzte Atomkraftwerk.
Ja, klar, aber das ist echt jetzt auch dafür haben wir ein Kohlekraftwerk.
Österreich hat aber auch keine.
Muss der flatte Strom im Kernkraftwerk.
Aber vor allem der Punkt, Roland, ist ja, dass wir eine Volksabstimmung haben. Und da hat das Volk Ja gesagt zu der Energiestrategie. Und dort drin steht auch, es werden keine neuen AKWs
kommen. Genau, das
ist aber mal sicher. Entschuldigung, das Volk hat zweimal Nein gesagt zu der AKW. Da würde ja niemand sagen, ja, das Volk hat bei der AKW eine andere Meinung gehabt früher. Also müssen wir jetzt die Meinung immer
behalten. Nein,
das ist völlig normal, das Volk seine Meinung ändert.
Ja,
und ich meine, ich würde noch sagen, Selin, ich finde das noch rich, dass du sagst irgendwie, ja, man hat, Atomkraft ist den Leuten auch, ist das Sand in die Augen streuen. Was ist denn Solarenergie und Wind? Entschuldigung, das funktioniert überhaupt nicht. Im Winter haben wir einfach keinen Strom, weil in der Schweiz hat es zu wenig Sonne im Winter. Und Luft haben wir auch zu wenig. Und das Dritte ist, wir haben das Einspruchsrecht in der Schweiz und wir haben wenig Boden in der Schweiz, dass es keine Technologie gibt, die dümmer ist für unser Land als Wind und Sonne. Und es wird nie lange. Wir müssen Flächen bedecken mit Solarpanels, die einfach nicht realistisch sind. Es ist ein Pipe-Dream.
Ja, es ist die Frage, suchen wir überhaupt Lösungen
doch,
oder nicht?
Teil
so wie Atomkraftwerke, auch wenn es neuere sind, das geht 30 Jahre, bis eine Sonne in Kraft ist.
Das ist
so, mit Solar so ein
Zeichen. Wir brauchen 5 Jahre, bis wir nur
jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Politik und einfach dem, was technisch möglich wäre. Ein Atomkraftwerk baust du in 7 Jahren, wenn du willst. Das ist nicht das Problem.
Zuerst haben wir 5 Jahre, bis wir überhaupt ein Verbot von Bau von neuen Atomkraftwerken aufgehoben haben.
Ich bin
überzeugt, dass wir mit erneuerbaren Energien schneller als Ziel können. Und dort haben wir einen Plan. Das ist einfach nicht so kompliziert. Man kann, ich weiss auch, dass im Winter, Solarstrom ist etwa ein Drittel im Winter, zwei Drittel im Sommer. Dann geht es darum, dass man die Speicherkapazität aufbaut.
Wie kann man die Sprache, die man permanent von der linken Seite her hört? Das ist das Problem. Und das ist etwas gesagt worden. Dort braucht es, nehmen wir die Verbände mal keine Kantare. Aber es ist gesagt worden, Rich. Also Rich ist nicht einmal die Schweiz, dass wir uns das können leisten können, was wir jetzt
träumen. Aber Atomkraftwerke, weißt, was sie,
nein, Schluss,
nein,
wenn wir Gaskraftwerk oder
Kohlekraftwerk. Nein,
aber wir müssen vielleicht nicht das Volk wenigstens ernst. Weil, solange es theoretisch war, haben die Leute gesagt, jawohl, 40 Franken, das sind die Leute angeschaut worden, das geht erwarm, oder für die Energiestrategie. Wo es konkret geworden ist, CO2-Gesetz und auch in den Kantonen, haben die Leute praktisch immer Nein gesagt. Da haben sie plötzlich gesehen, was das kostet, was das in Geld kostet, was das eine Mühe kostet, was das Eingriff gibt ins private Eigentum. Das will der Schweizer Bürger, rechtskonservativ oder nicht, das will er nicht mehr akzeptieren.
Also, das ist auch mega. Das ist doch einfach keine Lösung. Es geht extrem lang. Es geht ja nicht nur nach 5 Jahren. Es geht ja nicht nur darum, dass man zuerst das Gesetz aufheben muss. Ich bin einverstanden. Man kann immer wieder über das Gleiche abstimmen. Frauenstimmrecht haben wir auch mehrere Anläufe gebraucht. Es kann auch sein, dass man mal eine Meinung kriegt. Aber das ist ein politischer Prozess, der muss stattfinden. Nachher ist es aber noch nicht gebaut. Nachher braucht es ein Subventionsgesetz, weil es massiv viel Geld braucht, um so ein Atomkraftwerk zu bauen. Das geht noch mal 5 Jahre. Dann geht die Planung 10 Jahre und dann kann man 10 Jahre lang bauen. Also bitte, es ist einfach nicht realistisch.
Wenn ich dich gefragt hätte, vor der Pandemie, ist es möglich, dass der Bund innerhalb von kürzester Zeit so viele Milliarden einfach bereitstellt und sagt, wir geben das jetzt einfach so aus. Hättest du gesagt, spinnst du eigentlich? Schau, wenn wir keinen Strom mehr haben, das ist viel die grössere Katastrophe als die ganze Pandemie. Es läuft nichts mehr in diesem Land ohne Strom. Das ist ein riesen Problem. Und sobald die Leute das nur einmal erlebt haben in der Schweiz, das kann ich dir garantieren. Ein Blackout vor, sagen wir mal, 12 Stunden. Da kannst du Gift drauf nehmen, dass Politiker alle ziemlich schnell springen müssen und schauen, dass die Bewilligungen ganz schnell gehen. Und ich schaue mal, was ihr macht, das ganz ehrlich, ich finde das absolut verantwortungslos. Erstens einmal ist völlig klar, wenn wir uns mal einig sind, und da sind wir uns ja mittlerweile einig, und das ist ein grosser Erfolg von euch, dass wir die Dekarbonisierung wollen. Wir wollen sie. Wir sind ziemlich breit jetzt für das. Aber dem müsst ihr auch mal entgegenkommen und sagen, schau mal, es ist unrealistisch. Mit dem Solar und Wind allein geht das nie. Und es ist von meiner Seite, von eurer Seite, ist es nicht sehr aufrichtig, wenn wir nachher sagen, ja, dann machen wir halt Gaskraftwerke für eine gewisse Zeit. Und es läuft auf Gaskraftwerke raus. Es ist völlig klar. Wir werden keinen Strom mehr haben.
In einer Übergangszeit kann es auf Gaskraftwerke.
Wieso denn nicht mit Atomkraftwerken? Wieso
in einer Übergangszeit, weil
wir noch
in
30 Jahren
ich möchte das nicht schlagen, dass man das nicht geht. Die erneuerbare Energie, wir haben die Solarenergie, ein riesiges Potenzial in der Schweiz. Wieso nutzen wir das nicht?
Die eine Diskussion ist, ob das tatsächlich lange ob der Pfad funktioniert. Ich habe sehr grosse Zweifel. Theoretisch mögen die Berechnungen einigermaßen herkommen, aber auch dort hast du ein Problem von der praktischen Umsetzung. Das ist ganz klar.
Theoretisch stimmt es nicht. Das ist absurd.
Lassen wir es. Also, das ist der eine Teil von der Diskussion. Der andere Teil ist, du musst natürlich bei AKWs die politischen Realitäten anschauen in der Schweiz. Und das AKW bauen, erstens brauchst du auch noch einen Investor, wo das finanziert. Da sind alle grossen Konzerne nicht interessiert im Moment, weil sie die politischen Risiken kennen.
Sie leben ja für Subventionen.
Und darum ist es ja irgendwie ein bisschen eine Phantomdiskussion. Weil wenn wir jetzt etwas machen wollen, dann müssen wir wahrscheinlich einfach Gaskraftwerke bauen. Wir könnten schon für 20 oder 30 Jahre von AKWs reden. Aber jetzt, was ist die Lösung jetzt? Das ist die Frage. Und wenn wir jetzt ein Gaskraftwerk bauen, also ist natürlich absurd, also weil dann machen wir wieder das CO2-Ziel zu
sauber. Also CO2, das müssen wir gar nicht mehr diskutieren, das kommt sowieso. Also es ist völlig klar.
Und das ist absurd. Das ist in meinen Augen ein absurdes Resultat von der Energiestrategie.
Deswegen ist die Diskussion jetzt wichtig, dass wir es einleiten mit der AKW. Dass nämlich Gaskraftwerk die Übergangslösung ist und nicht AKW. AKW wird die langfristige Lösung sein für alle Probleme. Wir könnten heute die ganze Dekarbonisierung könnten wir so gut vorwärts treiben, wenn wir einfach paar grosse AKWs bauen würden. Wäre gar kein Problem. Wir haben eigentlich die Lösung. Wir könnten auf synthetischen Treibstoff gehen, wir könnten alle unsere Autos,
aber mach es,
alle
unsere Flugzeuge.
Aber ich gebe es auf, wenn ihr das unbedingt... Ja,
das ist gut.
Es gibt... Nein, es ist einfach... Wir finden keinen gemeinsamen Nenner. Es gibt eine andere Möglichkeit
wie der AKW. Dass Celin und alle AKW-Gegner sagen, wir haben ein paar absolut ungelöste Probleme. Die Töpfe sind immer noch unsicher, die können in die Luft gehen. Und zweitens, wir wissen nicht, woher mit dem Abfall. Was sagen ihr zwei zu
diesen beiden Herausforderungen? Das ist eine Ansichtsfrage. Aber
das Roland, ja. Übernimm du. Ich bin jetzt nicht der grosse KKW-Fan, das muss ich gerade auch klar sagen. Oder? Aber das ist ja nicht ein neues Problem. Und das ist ein Problem, das vorhanden ist, aber das natürlich über extrem lange Zeit geht. Und sagen wir es ein bisschen brutal gesagt, eins oder zwei AKW mehr oder KKW mehr ändert ja dem Umstand auch nichts. Und was natürlich dann auch ist, und da traue ich tatsächlich unserer doch wenig korrupten Politik und unserer Technologien, dass wenn etwas betrieben wird bei uns, etwas vielleicht auch riskanteres, dann wird es bei uns sicher nicht schlechter betrieben als irgendwo im Ostland, im ehemaligen Ostland oder auch in Frankreich. Also da habe ich durchaus einen Optimismus. Aber man muss sagen, und das ist natürlich klar mit dem, was wir provoziert haben, weil es vollkommen abgenommen hat, wir haben einfach die Bandenergie nicht, es flattert. Es flattert und das musst du ausgleichen. Sei es Kohlekraftwerk in Deutschland oder Gaskraftwerk, wo wir vom Gas auch wieder abhängig sind, übrigens dann vom Ausland vielfach, von Katar oder von Russland, wenn ihr wollt. Aber es geht nicht ohne und du musst den Backup haben. Und das zeigt einfach, dass viel zu fest, viel zu stark auf die neuen Technologien, Solarpanels und da die Vogelverschnetzler, da, dass man auf die jetzt festsetzt, oder?
Oh, das mit den Vögeln.
Ja.
Was ist mit den Vögeln?
Ja, das ist natürlich auch etwas.
Katzen tun aber viel mehr Vögel.
Ja, aber nicht Adler. Also Katzen, die einen Adler packt,
also, nein, ich glaube, das aber mit den Vögeln, das ist, dann müssen wir zuerst bei den Haustieren ansetzen.
Du und Landschaft.
Das ist dann nicht ganz Landschaft.
Nein, ich habe nichts gesagt. Ich sage einfach das Argument mit den Vögeln, da muss man die Relationen wahren.
Aber so in der Kreis können wir ja die Landschaft schützen. Und willst du auf jedem Hügel
ein Hügel? Das ist ja nie einer. Das wird ja auch nicht
mehr kommen. Erstens muss man priorisieren und zuerst die versiegelten Flächen natürlich über mit so Bestücken mit. Ich bin keine Solartechnikerin.
Aber es geht darum,
die versiegelten Flächen.
Ja.
Und nachher, ja, es gibt, dann muss man halt überlegen, ob man an einem Ort auch noch wollte, so Panels aufstellen oder nicht. Muss man Abwägungen machen.
Aber Fakt ist, jetzt muss ich ganz intim werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, du glaubst selber nicht richtig an das.
Doch, ich glaube nicht.
Du glaubst das wirklich?
Max nimmt hören, dass man sich nicht darauf einlassen will, auf die Diskussion, wie schaffen wir die Energiewende. Wieso, dass man sich nicht jetzt die hinteren Führer nimmt, eine Vorwärtsstrategie macht mit dieser Solarausbau. Wieso, dass man jetzt mit dieser AKW-Diskussion eine völlige Scheindiskussion führt, die uns meines Erachtens nie zu
hören bringt. Danke vielmals. Du hast jetzt quasi so das Tor zu der Schlussrunde geöffnet. Jetzt ein Statement von dir und eins von Roland zum Schluss von der Sendung. Zu dem, was sie jetzt gesagt hat, sie glaubt daran. Sie ist überzeugt, dass wir das schaffen.
Ja, das ist okay, das kann sie ja. Für das diskutieren wir und am Schluss wird abgestimmt und dann haben wir wieder die Mehrheit. Ich bin absolut überzeugt, dass man AKW sehr gut kann begründen kann, dass man die Leute auch davon überzeugen kann. Das ist eine geniale Technologie, ist eine der grössten Errungenschaften, die es je gegeben hat. Das ist so genial, dass man aus so einem kleinen Teil Uran-235 so viel Energie herausholen kann. Sicherheitsprobleme hat es, aber die können wir alle sehr gut eindämmen. Wir haben auch andere Technologien, Grosstechnologien, die wahnsinnig gefährlich sind, wo viel mehr Leute gestorben sind in den letzten 50 Jahren als AKWs. AKWs sind relativ wenig Leute gestorben, 52 erwiesen bei Tschernobyl, bis zu 8000 bei Tschernobyl, Fukushima kein einziger Mensch. Also das ist einfach, man muss abwägen, wir können nicht alles haben. Entweder sind wir eine moderne Gesellschaft, wo grosse Technologien da sind, wo man gewisse Risiken hat. Und es geht nicht, was mich stört, Selim, du tust es so, als wäre das eben eine Frage vom guten Willen und so weiter. Wir haben jetzt zur Zeit den Bund, der mit aller Kraft probiert, Solarpanels aufzustellen und Windkraftwerke. Windkraftwerke sind praktisch beim Volk überall immer durchgehängt. Es ist unmöglich in diesem Land. Zum Teil bedauere ich das nicht, weil ich finde, teilweise gehen die Naturschützer zu weit, aber es ist nicht realistisch. Und wenn wir jetzt noch 3 Jahre Zeit haben, um unseren Blackout zu verhindern, dann finde ich es ein bisschen finde ich es auch ein bisschen unrealistisch, wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt müssen wir einfach schneller machen mit diesen Solarpanelen.
Aber dann,
also,
dann, das nicht dann ist das mit Atomkraftwerken
auch nicht...
Gas Famous last words.
Ja, die müssen nicht so famous sein, aber last words ist immer gut. Nein, das Problem ist wirklich, man kann einiges machen, aber man muss sich bewusst sein, dass das halt in der Nacht und im Winter halt relativ wenig gibt und vielleicht die Windräder im Winter ein bisschen mehr, im Sommer weniger. Also das flattert, das müssen wir ausgleichen. Und da können wir doch nicht einfach so tun, wie man die theoretische Leistung, die sicher nicht falsch ist, was du gesagt hast, wie wenn man die als Sakrosankt anschauen und sagen, das ist die Leistung, die wir bringen können, wenn wir es brauchen. Das ist einfach nicht die Tatsache. So, darum müssen wir schauen, dass wir ausgleichen, eben sei es Gas, sei es Kernkraft. Wir dürfen einfach nicht den Glauben haben, dass der Weg von dieser CO2 oder von dieser Strategie, wo wir abgestimmt haben, dass das der goldige Weg ist, das ist es nicht, leider.
Also das werden wir sehen, ob es da zu einer neuen Abstimmung kommt. Ich glaube, da ist ziemlich viel im Fluss. Bei uns ist jetzt nichts mehr im Fluss, wir machen Schluss. Danke vielmals, herzlichen Dank, Markus. Danke vielmals, Roland Büchel. Danke. Und der Selin, ist eine gute Diskussion gewesen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder oder sehen uns hoffentlich. Danke vielmals, bis dann.